Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm Busfahrerinnen und Busfahrer aus Kenia, die von einem Flensburger Unternehmen angeheuert wurden. In Verkehrsbetrieben, überhaupt im Dienstleistungsbereich, fehlen viele Arbeitskräfte. In der Industrie hingegen halten sich die Unternehmen gerade eher zurück mit Einstellungen, sodass Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, einen Anstieg der Arbeitslosenzahl auf 3 Millionen für möglich hält im kommenden Jahr. Mehr zum aktuellen Arbeitsmarktbericht in dieser Sendung, in der wir aber zunächst nach Frankfurt schalten wollen, in den Börsensaal zu Stefan Wolf, wo der DAX ja auch heute am Ende der Woche seine Rekordjagd fortsetzt und das trotz der ganz schön trüben Konjunkturaussichten, oder?
Ja, das ist richtig. Das hat man ja gestern auch schon beobachten können, als die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen abgesenkt haben. Davon sprechen, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 wahrscheinlich erneut schrumpfen wird und der DAX trotzdem einen neuen Rekord markiert hat. Das ist auch heute nicht anders, nur dass der Anstieg noch stärker geworden ist. Der deutsche Aktienindex steigt derzeit bis auf 19.423 Punkte. Das ist der neue Rekord. Aktuell steht der DAX bei 19.417, das sind 178 Punkte oder 0,9% mehr. Angeschoben wird der DAX unter anderem von Nachrichten aus China. China hat ein breites Konjunkturprogramm aufgelegt, will Unternehmen ebenso stützen wie Privatpersonen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das hat hier für gute Stimmung gesorgt, natürlich vor allen Dingen auch deswegen, weil die chinesischen Börsen sehr stark gestiegen sind. Die Börsen von Hongkong, von Shanghai haben den stärksten Anstieg seit über 10 Jahren innerhalb einer Woche hingelegt.
Ja, schauen wir uns das mal genauer an. Dazu kommt ja noch, dass die chinesische Zentralbank Banken jetzt entlastet, um Kredite anzukurbeln. Dazu die erwähnten Konjunkturmaßnahmen, die für mehr Wachstum sorgen sollen in China und dann auch in einem zweiten Schritt in Deutschland. Oder wie sind da die Chancen?
Ja, diese Chancen möchte ich jetzt gerne ausloten mit Jörg Krämer. Er ist Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Herr Krämer, das Konjunkturprogramm, das die Chinesen in den vergangenen Tagen bekannt gegeben haben, hat riesige Dimensionen. Sind Sie überrascht?
Ja, ich bin schon überrascht, dass ein Programm kommt. Ist keine Überraschung, weil es gab Sorgen um die Konjunktur, die angekommen waren bei der Staatsführung in Peking. Aber der Umfang ist schon sehr, sehr groß.
Welche Bereiche werden denn besonders gestützt werden?
Ja, besonders der Immobilienmarkt. Sie müssen sehen, dass in China eine Immobilienkrise da ist. Sehr viel unverkaufte Wohnungen, Eigentumswohnungen. Die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft völlig aufgebläht. Und da will die Regierung Impulse geben, im Wesentlichen billiges Geld, auch an Staatsunternehmen, damit die eben liegen gebliebene Wohnungen aufkaufen können, damit die Immobilienpreise wieder steigen. Sie müssen wissen, dass in China ja viele Menschen eine Eigentumswohnung haben. Das ist ein Impuls. Und der zweite ist noch nicht richtig beschlossen, aber es zeichnet sich ab, dass staatliches Geld bereitgestellt wird zur Stützung des privaten Verbrauchs, dass man also sowas wie Konsumgutscheine könnten das sein für besonders Bedürftige.
Bleiben wir noch mal kurz beim Immobilienmarkt. Sie sprechen davon, dass dieser Sektor in China aufgebläht ist. Bedeutet das nicht auch, dass es da Missverhältnisse gibt zwischen dem Immobilienbereich und anderen Wirtschaftsbereichen?
Klar, also wir hatten ja einen riesigen Bauboom, Immobilienboom. Und im Zuge dessen ist die Bauwirtschaft und die Immobilienwirtschaft ja viel größer, als sie es im langjährigen Durchschnitt war, als Anteil an der Gesamtwirtschaft. Sowas hatten wir auch damals gesehen in den USA beim Immobilienboom und auch in Spanien beispielsweise. In einer Marktwirtschaft, in einer reinen Marktwirtschaft würde sich diese aufgeblähte Wirtschaftsstruktur, das würde sich in einer Krise entladen und korrigieren. In China dagegen wird es nicht zu einer Krise kommen, weil der Staat ja die Finanzströme über staatliche Banken sehr stark kontrollieren kann. Das heißt aber auch, dass diese Ungleichgewichte, dieser aufgeblähte Sektor sich über viele Jahre gesund schrumpfen muss und billiges Geld ändert daran relativ wenig.
Und das bedeutet aber auch, dass es ein sehr langer Prozess ist, wenn Sie davon sprechen, in den USA, klar wissen wir, entlud sich das Ganze tatsächlich in einer handfesten Immobilienkrise. Kann man das denn so steuern, wie die chinesische Regierung sich das vorgenommen hat?
Naja, also Sie können da schon steuern, insofern als Sie ja die Finanzströme kontrollieren. Und aber es wird eben der Preis, den Sie zahlen, wenn Sie die Korrektur durch eine Krise vermeiden, ist, dass Sie die Ungleichgewichte über viele Jahre abbauen. Darüber hinaus müssen Sie auch sehen, dass da ging ja die Börse nach oben, dass der Staat auch Geld bereitstellt für Versicherungen, für Fondsmanager, dass Sie eben Aktien kaufen. Auch die Aktienkurse sollen eben gestützt werden. Die sind sehr lange gefallen und viele Chinesen besitzen eben auch Aktien.
China ist eines der wichtigsten Kundenländer der deutschen Exportwirtschaft, wurde jetzt von den USA zeitweise abgelöst. Glauben Sie, dass dieses Konjunkturprogramm, das ja auch den privaten Konsum stärken soll, dazu geeignet ist, der deutschen Wirtschaft indirekt auch zu helfen?
Also es hilft etwas. Wir haben ja auch die sehr positive Reaktion an den chinesischen Börsen gesehen. Aber viele Probleme, wie der aufgeblähte Immobiliensektor oder wie das eingebrochene Vertrauen der Privatunternehmen in die staatliche Wirtschaftspolitik, werden sie nicht völlig dadurch beseitigen oder lösen können. Von daher soll man sich keine Wunder versprechen. Und im Übrigen, China importiert ja auch bewusst weniger aus Westeuropa oder aus Europa, weil es Dinge auch immer mehr selber macht. Das heißt, die Zeiten sind vorbei, wo China einfach die Weltwirtschaft rettet oder der deutschen Wirtschaft dann einfach einen riesigen Schub verpassen kann. Ich glaube, da muss man viel bescheidener sein.
Jörg Krämer war das, Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Danke für Ihre Einschätzungen zur Lage in China.
Ja, dann schauen wir mal auf Einzelwerte. Heute Stefan Wolf auf ThyssenKrupp zum Beispiel. Da könnte der Umbau jetzt weit radikaler ausfallen. Das berichtet zumindest das Handelsblatt. Worum geht's da genau?
Es geht darum, dass es nicht mehr nur um die Abspaltung der Stahlsparte geht, sondern inzwischen wird sogar davon berichtet, dass ThyssenKrupp komplett zerschlagen werden könnte. Und das hilft den Aktien auf die Beine. Die steigen um 1,5%. Letztendlich, weil man glaubt, dass das Unternehmen im Moment weniger wert ist als die Summe der Teile.
Und dann gibt es heute noch ein erstes Treffen zwischen der Commerzbank und der UniCredit. Es sollen aber noch keine Übernahmeverhandlungen sein, hieß es. Dringt da irgendwas raus?
Nein, außer dass das Ganze wohl virtuell stattgefunden haben soll und dass der Chef der UniCredit gar nicht anwesend gewesen sein soll, dringt da wenig heraus, 0,7% plus für Commerzbankaktien.
Dann schauen wir noch auf den Euro.
Der Euro ist fast unverändert bei einem Dollar 11,65. An den Anleihemärkten heute auch ein eher ruhiges Geschäft. Die Umlaufrendite verliert einen Basispunkt auf 2,1% und das Gold ist 2 Dollar billiger bei 2.666,98 $.
Stefan Wolf war das mit Börseninformationen. Vielen Dank nach Frankfurt. Unternehmen halten sich in ihrer Personalplanung derzeit zurück. Immer mehr versuchen Auftragsflauten auch über Kurzarbeit zu überbrücken. Und die Ankündigungen über massive Stellenstreichungen, die häufen sich. 3 Millionen Arbeitslose im kommenden Jahr hält inzwischen Andrea Nahles, DBA-Chefin, für möglich, wie sie heute bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktstatistik sagte. Eine Statistik, in der zwar noch kein dramatischer Anstieg der Arbeitslosenzahlen herauszulesen ist, aber durchaus eine gewisse Abkühlung. Mischa Erhardt hat sich das angeschaut.
Zwar sind im September mit rund 2,8 Millionen Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vormonat. Der Rückgang um 66.000 fällt aber geringer aus als üblich im Herbst, wo in der Regel eine stärkere Belebung des Arbeitsmarktes stattfindet. Der Grund? Gegenwind in der Industrie, Rückenwind dagegen bei Dienstleistungen, was die Beschäftigung unter dem Strich immerhin noch leicht erhöht hat.
Dieser Anstieg geht vor allem auf Beschäftigungszuwächse in Branchen des Dienstleistungssektors zurück. In konjunkturnahen Branchen, wie beispielsweise der Zeitarbeit oder dem verarbeitenden Gewerbe hingegen, sinkt die Beschäftigung,
sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.
Die Unternehmen sind weiter zögerlich bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Mit Ausnahme der Energie- und Wasserversorgung wurden in allen Bereichen weniger Mitarbeiter gesucht. Die Spuren der anhaltenden wirtschaftlichen Schwäche sind also mittlerweile unübersehbar.
Entsprechend steigen auch die Anzeigen von Unternehmen, die ihre Beschäftigten in Kurzarbeit schicken.
Ich fasse mal zusammen. Insgesamt ist die Stimmung am Arbeitsmarkt gedämpft. Beschäftigung wächst nur noch gering. Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist verhalten. Und an diesem Trend ändert sich zu Beginn des Herbstes 2024 nichts.
Erst gestern hatten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose für die hiesige Volkswirtschaft nach unten korrigiert. Sie rechnen nun mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1%. Das wäre das zweite Jahr einer leichten Rezession in Folge. David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Privatbank Julius Bär.
Die energieintensiven Unternehmen, die haben es schwieriger in Deutschland. Die Industrie hat es schwieriger aufgrund dieses Preisschubs, der in den vergangenen Jahren passiert ist und der in anderen Ländern, insbesondere im direkten Wettbewerb mit China zum Beispiel, nicht passiert ist. Das heißt, hier wandelt sich etwas. Der andere Punkt ist, und das ist ein bisschen erstaunlicher, ist, dass der Konsument nicht konsumiert in Deutschland. Und das scheint sehr, sehr viel mit der Stimmung zu tun zu haben.
Also der Verunsicherung durch die zurückliegenden Krisen wie der hohen Inflation, aber auch der geopolitischen Lage wie den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Besserung ist kurzfristig für den Rest des Jahres und den Beginn des kommenden Jahres nicht zu erwarten, auch nicht für den Arbeitsmarkt. Hier ist eher ein Anstieg der Arbeitslosigkeit wahrscheinlich.
Ja, es kann im nächsten Frühling, wenn sich daran nichts ändert, auch kurzfristig dazu führen, dass wir über 3 Millionen kommen. Tatsächlich könnte das passieren, ja.
So Bundesagenturchefin Andrea Nahles. Trübe Aussichten also konjunkturell wie auch für den Arbeitsmarkt. Denn einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen auf über 3 Millionen Menschen, den hatte es zuletzt vor ziemlich genau einem Jahrzehnt im Februar 2015 gegeben.
Soweit Mischa Erhardt. Und dennoch gibt es parallel ein ziemlich dramatischen Fachkräftemangel schon heute bei Unternehmen, zum Beispiel die Menschen oder Dinge von A nach B transportieren müssen, bei Speditionen, aber auch in Verkehrsbetrieben. Kollege gesucht ist immer öfter zu lesen auf Bussen, dort wo sonst eigentlich die Endhaltestelle steht. Das Flensburger Unternehmen Aktivbus ist da keine Ausnahme. Das Unternehmen hat nun ein Pilotprojekt gestartet und 5 angehende Busfahrerinnen und Busfahrer aus Kenia angeheuert. Unser Schleswig-Holstein-Reporter Jörn Schaar hat sich angeschaut, wie das läuft.
18 Meter lang ist der Gelenkbus, der vor dem Depot der Aktivbus steht, einer Tochter der Flensburger Stadtwerke. In so einem Bus soll in wenigen Monaten unter anderem Millicent Awiti James am Steuer sitzen. Die 45-Jährige stammt aus Nairobi, hat dort in der Verwaltung und als Busfahrerin gearbeitet, aber mit einem Kleinbus. Bevor sie in Deutschland auf die Straße darf, muss sie erstmal den Führerschein für den riesigen Gelenkbus machen.
Ich weiß, dass da mein License ist nicht so. I must learn Deutsch, German
license. Ich muss also den deutschen Führerschein machen und alle Anforderungen erfüllen, um diesen Bus fahren zu dürfen. Ich muss also zur Schule gehen und den Führerschein machen.
In order for me to acquire the right license here. Nein, ist nicht schwer, weil ich bekomme Hilfe von den anderen Leuten hier. Wenn ich habe Frage, sie sind da zu mir helfen. So, das ist nicht schwierig für mich.
Damit entkräftet sie zum Teil hasserfüllte Vorbehalte, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Sie ist eine von 5 Menschen aus Kenia, die vor 2 Wochen bei Aktivbus angefangen haben. Neben dem Unterricht in der firmeneigenen Fahrschule bekommen sie auch Unterricht von einem Sprachlehrer, der seit Jahren bei Aktivbus angestellt ist und dessen Angebot allen Mitarbeitenden offen steht, die Bedarf daran haben. Eines sei schwierig, sagt sie, auf der rechten Straßenseite zu fahren.
I must learn more of the streets.
Ich muss mehr über die Straßen lernen, wie man sicher fährt und immer darauf achten, dass der Bus gut gewartet ist, bevor ich losfahre. Und ich muss natürlich meine Spur halten.
I must maintain my lane, weil in Kenya wir fahren left, recht und hier immer right. Ja, so wir haben.
Da müssen wir uns erst dran gewöhnen. Also ich muss viel lernen. Manchmal komme ich noch durcheinander, ob ich auf der rechten oder der linken Spur fahren soll. Das muss ich noch lernen.
Sie und die anderen 4 kenianischen Kolleginnen und Kollegen seien gut gelaunt und sehr motiviert, sagt Aktivbus-Geschäftsführer Paul Hemken-Tokrax. Er sieht in ihnen eine Chance, neue Leute zu gewinnen, denn der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden ist hoch.
Grundsätzlich haben wir das gleiche Problem wie ganz Deutschland, also ein Arbeitskräftemangel. Und unsere Branche, ÖPNV, ist halt ein bisschen stärker betroffen, weil halt in der Regel die Leute erst später in ihrem Berufsleben zu uns finden. Das heißt also, unser Durchschnittsalter ist ein Ticken höher. Und damit ist die Herausforderung für uns einfach ein bisschen größer. Wir hier in Flensburg werden in den nächsten 10 Jahren rund 50% der Kolleginnen und Kollegen ersetzen müssen, die dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
Das Unternehmen sei auf allen Kanälen auf der Suche nach neuen Leuten, biete Schulabgängern Ausbildungsplätze, sei Teil eines Qualifizierungsnetzwerkes für Langzeitarbeitslose und stelle auch gern Seiten- und Quereinsteiger mit und ohne Führerschein ein. Das allein reiche aber trotzdem nicht aus. Über eine spezialisierte Agentur sei er schließlich in Kenia fündig geworden. Das sei nun ein Testballon für das Unternehmen, sagt Hampton Tokrax. Wenn Ausbildung, Training und Integration so funktionieren wie geplant, will er weitere Kenianerinnen und Kenianer einstellen.
Wir haben da sehr, sehr hohe Ansprüche dran, auch an uns selbst. Also noch nicht mal an die Kolleginnen und Kollegen aus Kenia, sondern wir haben uns einen Plan gemacht, wie wir diese Integration machen wollen. Nehmen das alles selbst in die Hand, von der Fahrschule bis zur Sprachschule. Das ist also unser Anspruch, dann am Schluss auch die komplette Verantwortung zu haben, auch für einen Fall des Scheiterns.
Die Mehrkosten für die Personalsuche im Ausland seien überschaubar und im Vergleich zu den Gesamtkosten der Ausbildung zu vernachlässigen, sagt Hampton Tokrax. Negative Rückmeldungen dazu, dass die neuen Mitarbeiter aus dem Ausland kommen, gab es bisher nicht, sagt der Geschäftsführer. Zumal die kenianischen Mitarbeitenden auch nicht anders behandelt werden als Deutsche.
Es gibt eine extra Lohnstufe für diese Ausbildung, wenn man noch keinen Führerschein hat. Und sobald man den Führerschein dann erworben hat, hat man dann halt eine höhere Lohngruppe. Das sind durchaus Kosten, die wir in der Vergangenheit tatsächlich nicht hatten, weil es halt eben ganz, ganz viele Menschen auch mit dem Führerschein gab schon, auch über das Thema Bundeswehr. Das ist seit Jahren versiegt und diesen Weg, Leute hier einzustellen und ihnen einen Führerschein zu bezahlen, das ist nicht neu, das machen wir schon seit Jahren.
Über ein Pilotprojekt gegen den Fachkräftemangel. Jörn Schaar, Schiller, Goethe und Böll sind zwar oft noch Bestandteil deutscher Lehrpläne, aber Schülerinnen und Schüler dafür zu begeistern, schwierig. Umso bemerkenswerter ist es, wenn deutsche Literatur im Ausland beachtet wird, in Rumänien zum Beispiel. Für das Firmenporträt hat sich Thomas Wagner in Buchhandlungen in Sibiu, früher Hermannstadt, umgehört und ist auf viel Begeisterung gestoßen.
Es ist sehr wichtig, dass es deutsche Bücher gibt. Zum Beispiel, ich lese auch Schiller zurzeit. Ich hatte in der Schule Kabale und Liebe zu lesen und ich will auch meine Sprachkenntnisse verbessern und dadurch muss ich auch lesen.
Meine Tochter geht in die deutsche Schule, ins Bruckental. Ich bin mehr mit, sagen wir, Krimis und Unterhaltung.
Alexandra Marciano kommt mit ihrer Tochter Diana häufig hierher, ins Erasmus-Büchercafé, gelegen am Ende des weitläufigen Astra-Parks, nicht weit vom Zentrum der zentralrumänischen Stadt Sibiu entfernt, auch bekannt unter der siebenbürgischen Bezeichnung Hermannstadt. Ungewöhnlich an dieser Buchhandlung mitten in Rumänien, in den weitläufigen Regalen stehen ausschließlich deutschsprachige Titel.
Ich glaube, wir haben ja ungefähr 2700 verschiedene Titel.
Erklärt Inhaber Jens Kielhorn, der am Anfang seiner beruflichen Laufbahn weder mit Rumänien noch mit dem Geschäft mit Büchern etwas zu tun hatte. Kielhorn stammt aus Bonn.
Ich bin ja eigentlich Eisenbahnbetriebsleiter, studierter Verkehrsingenieur und habe bei einer privaten Eisenbahngesellschaft in Deutschland gearbeitet und bei einem Ingenieurbüro. Aber ich habe ja zufällig während des Studiums meine Frau kennengelernt, die aus Siebenbürgen kommt.
Dann kam die erste Reise nach Hermannstadt. Jens Kielhorn verliebte sich in Frau und Stadt. Beide beschlossen, dort etwas aufzubauen. Und beiden war noch etwas gemeinsam, die Leidenschaft fürs Bücherlesen. Die unteren Räume eines Begegnungszentrums standen zur Verpachtung an.
Da haben wir dann hier dieses Büchercafé gemacht. Ich habe immer gern gelesen, ich hatte auch Deutsch-Leistungskurs in der Schule. Aber natürlich fehlt mir die bodenständige Berufsausbildung als Buchhändler. Hat meine Frau übrigens auch nicht, immerhin ist sie Philologin. Das haben wir uns alles für Learning by Doing angeeignet.
Schnell merkten die Kielhorns, die Nachfrage nach deutschen Büchern ist groß in Rumänien.
Kurz nach dem Büchercafé Erasmus haben wir dann noch die Schiller-Buchhandlung im Großen Ring übernommen. Dann kam noch eine Verkaufsstelle in der Bürthelmer Kirchenburg. Last but not least dann in Temeswar am Domplatz, die Buchhandlung am Dom.
Auf Rumänisch. In Versatz repede limba germana. Lernen Sie schnell die deutsche Sprache, so steht hier.
Matthias Jungwirth ist Siebenbürger Sachse, in der Nähe von Hermannstadt aufgewachsen, lebt aber längst in Berlin. Bei seinem Heimatbesuch kommt er gerne in die deutsche Buchhandlung, bleibt am Regal mit den Schulbüchern stehen. Ein wichtiges Verkaufssegment für Jens Kielhorn.
Wir haben zum Beispiel Bücher für Deutschlernende. Das ist für uns sehr wichtig. Die Rumänen stehen sehr offen der deutschen Sprache gegenüber, besuchen auch die sogenannten deutschen Schulen. Nicht nur die Deutschen lesen deutsche Bücher, sondern auch die Rumänen lesen deutsche Bücher. Und so haben wir hier eine Nische, die wir hier bespielen.
Gefragt sind dann auch beim rumänischen Publikum vor allem
die deutschen Klassiker, Goethe, Schiller und so weiter. Kafka. Also die Klassiker, die verkaufen sich hier eigentlich bei uns im Vergleich besser als in Deutschland.
Also ich sehe jetzt von hier schon Dagmar Dozil, Iris Wolf, Eginar Schlatner natürlich.
Trajan Pop, selbst Autor und Verleger mit rumänien-deutschen Wurzeln, weist bei seinem Besuch im Erasmus Büchercafé auf die Titel der wichtigsten rumänien-deutschen Autoren hin. Auch Hertha Müller, rumänien-deutsche Literaturnobelpreisträgerin, darf mit ihren Titeln nicht fehlen. Was nicht in den Regalen steht, können Interessierte bestellen. Einmal pro Woche bringt ein Transportunternehmer die angefragten Titel aus München nach Hermannstadt zu denselben Preisen wie in Deutschland.
Also normalerweise schlagen die Buchhändler im Ausland, die ja nicht an die Buchpreisbindung gebunden sind, außerhalb von Deutschland gilt das Gesetz ja nicht, schlagen immer noch einiges drauf. Aber wir haben jetzt hier nach dem Motto, wir versuchen es, so lange wie möglich halt zum original deutschen Ladenpreis anzubieten.
Was nicht nur wegen der anfallenden Transportkosten nicht ganz so einfach ist. Hinzu kommen die unterschiedlichen Inflationsraten in Deutschland und in Rumänien. In Deutschland betrug die Teuerung im Juli laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat 2,2%. In Rumänien lag sie nach Angaben des Nationalen Statistikamtes bei 7,7%. Also mehr als dreimal so viel.
Das ist ja eben das Problem, dass die Kosten ständig steigen und die Umsatzerlöse steigen nicht in dem Maße, weil ich kann die Kosten für die Bücher nicht so einfach erhöhen. Wir bräuchten ein bisschen mehr Umsatz, weil wir die Fixkosten haben, wir haben das Personal.
Das Personal. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Jens Kielhorn, manche in Teilzeit. Der Mindestlohn liegt mit monatlich 3.700 rumänischen Lei, das sind etwa 745 Euro, deutlich unter dem deutschen Lohn- und Gehaltsgefüge. Nur Kielhorn braucht deutschsprachiges Personal für den Verkauf von deutschen Büchern.
Ohne Deutsch kann man keine deutschen Bücher verkaufen. Und das ist eben das Problem, dass es hier zu wenig Leute mittlerweile gibt, die Deutsch sprechen und die bereit sind, hier auf dem lokalen Arbeitsmarkt auch für relativ wenig Geld auch zu arbeiten. Ja, sie gehen nach Deutschland, teilweise auch hier in Hermannstadt gibt es Firmen, die händeringend deutschsprachige Kräfte suchen und die halt Anhängsel von irgendwelchen deutschen Großkonzernen sind und die sich halt leisten können, wesentlich höhere Gehälter zu zahlen, als wir hier in der Buchhandlung.
Um dem etwas entgegenzusetzen, hat Jens Kielhorn ergänzend auch einen kleinen Verlag gegründet, in dem rumäniendeutsche und landeskundliche Literatur erscheint.
Das ist schon ein wichtiger Baustein, dass wir uns hier über Wasser halten können, ja.
Eindrücke aus deutschen Buchhandlungen in Rumänien von Thomas Wagner. Und in der Wirtschaftspresseschau geht es um das Herbstgutachten der Forschungsinstitute.
In der Südwestpresse aus Ulm heißt es dazu, seit 2 Jahren kommt die deutsche Wirtschaft nicht vom Fleck. Dabei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Konjunkturdelle, betonen die Wirtschaftsinstitute. Deutschland kämpft mit einem tiefgreifenden Strukturwandel. Klimatransformation, Digitalisierung, demografischer Wandel und der verschärfte Wettbewerb mit China stellen die Wirtschaft vor fundamentale Herausforderungen und dämpfen die langfristigen Wachstumsperspektiven. Mit anderen Worten, Deutschland kann bei der Schaffung von Wohlstand mit anderen Weltregionen nur schwer Schritt halten. Der Münchner Merkur schreibt, anders als die EU-Partner schafft es Deutschland nicht, Wachstumsimpulse zu setzen. Hätten die Unternehmen nicht mit Fachkräftemangel zu kämpfen, sondern wie früher mit Arbeitslosigkeit, wäre das Krisengefühl stärker und der Handlungsdruck auf die Regierung größer. Sollte auf Finanzminister Lindners Worte von der Wirtschaftswende auch im Herbst keine im Haushalt klar ablesbare Schubumkehr folgen, hätte die Dreierkoalition auch die letzte Legitimation fürs Weiterregieren verloren. Die Rheinische Post aus Düsseldorf resümiert, vom Geburtsversprechen der Ampel mehr Fortschritt zu wagen, ist nichts geblieben. Deutschland ist Schlusslicht der Industrienationen. Während USA, Spanien, Frankreich wachsen, kommt die deutsche Wirtschaft nicht voran, sie schrumpft sogar. Die Industrie steckt in einer Strukturkrise, die die Politik mit zu verantworten hat. Diese Wirtschaftskrise ist hausgemacht. Das ist auch ein Problem für Europa. Die größte Volkswirtschaft der EU müsste ihre Konjunkturlokomotive sein. Stattdessen aber ist sie deren Bremsklotz. Das Handelsblatt kritisiert die Ampel für ihre unnachgiebige Haltung beim Thema Kernkraft. Die Unionsfraktion will die nächste Bundestagswahl zur Abstimmung über die Rückkehr zur Atomkraft machen. Die Reaktionen sind erwartbar. Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck bleiben bei ihrem deutschen Sonderweg der Energiewende, über den sich die ganze Welt wundert. Die Betreiber der Kraftwerke haben keine Lust, wieder einzusteigen. Dabei ist das ein energiepolitischer No-Brainer. Die Konjunkturprognose zeigt doch, es gibt kein grünes Wirtschaftswunder weit und breit. Es gibt nur ein hohes Strompreisniveau und die Erkenntnis, die keiner wahrhaben will. In Deutschland hat die Ampelregierung keinen Plan, wie wir an die gewaltigen Strommengen kommen sollen, die wir in Zukunft benötigen.
Und die Intel-Krise ist gleich eins der Themen in Deutschland heute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.